Und doch ist dieser Monat Juli ja so ein ganz besonderer Monat. Ein Monat, den viele von uns mit Vorfreude in Verbindung bringen. Ich weiß nicht, auf was ihr euch freut jetzt in diesem Moment. Kurzfristig oder auch langfristig. Ich kann es mir bei dem einen oder anderen vorstellen, habe ich doch bei einem Auto hinten dran so Fahrräder dran gesehen. Da geht es offensichtlich in den Urlaub. Ja, da kann man sich drauf freuen. Man ist so halb schon an dem Ort, wo man hin möchte, halb noch da, wo man noch ist. Ich weiß auch von anderen, die unterwegs sind, um sich ein Auto von der Fabrik abzuholen. Das ist auch etwas Tolles. Da kann man sich auch drauf freuen. Egal, was es ist. Sind es die Ferien oder eine tolle Anschaffung? Egal, was es ist. Es reicht nicht an das heran, was die Bibel Reich Gottes nennt. Jesus spricht vom Reich Gottes. Keiner hat es gesehen. Keiner von uns. Keiner kann sich irgendeine Vorstellung davon machen, weil Reich Gottes, denkt man an deutsches Reich oder so, aber das ist ja nicht gemeint. Jesus hat seine Bestimmung darin gesehen, die Menschen darauf vorzubereiten. Das Reich Gottes ist etwas, wo man zu einladen kann, wo man hinzukommen muss und mit ihnen dahin unterwegs zu sein. Immer wieder Reich Gottes. Reich Gottes. Reich Gottes ist da, wo Gottes Wille ungebremst zum Zuge kommt. In seiner Liebe. Es ist ein Reich des Friedens. Es ist ein Reich auch der Freude und der Gerechtigkeit. Es ist Zukunft. Aber es ist auch jetzt immer schon da, wo Jesus Menschen begegnet. Wo ihr Jesus begegnet, begegnet ihr dem Reich Gottes. Und weil kein Mensch eine Ahnung davon hat, wie das ist, das Reich Gottes, muss man dieses Reich Gottes in Bildern verdeutlichen. Und das Lieblingsbild Jesu, wenn er vom Reich Gottes spricht, ist das Bild von einem gigantischen Fest. Einem Fest, wo jeder zu eingeladen ist, einem Fest, das nie aufhört, einem Fest voller Freude. Wir sehen die erste Folie. Ja, das ist der Titel der Predigt heute, Unterwegs zum Fest. Der Predigttext ist Lukas 14, Vers 25 bis 33. Aber zunächst möchte ich mal ein paar Verse davor lesen, die das so deutlich machen, wie das ist mit dem Reich Gottes. Und es sind zwei aus dem Zusammenhang herausgerissene Verse, die aber den Rahmen abgeben dafür. Ein Mensch machte ein großes Mahl, also ein Essen, ein Grillfest mit lauter Leckereien und er lud viele dazu ein, ganz, ganz viele. Und da gibt es Komplikationen, weil einige nicht kommen wollen und dann wird der Kreis der Eingeladenen erweitert kurzfristig und dann heißt es, und der Herr sprach, also der Herr, der dieses Fest feiert, sprach zu dem Knecht, geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Die Frage, wer ist der Gastgeber? Das ist natürlich Gott, der Vater. Und es ist die Frage, wer ist der Knecht? Ja, das ist Jesus. Er lädt zu diesem Fest ein. Das hat er gemacht. Er hat die Menschen zu seiner Zeit eingeladen. Immer wieder lassen sich Menschen einladen. Vergangenen Mittwoch haben wir drei Geschichten gehört, wie sich Menschen, junge Menschen einladen ließen. Ich weiß ein Lied, ich kenne ein Lied, ist schon etwas älter, wir haben es, weiß ich nicht, ob wir es schon gesungen haben, aber das heißt, auf dem Weg zu Gottes Fest gibt es zum Feiern Grund. Wir können miteinander feiern, zum Beispiel eine Taufe, das ist der Beginn des Weges zu diesem großen Fest. Heute geht es aber nicht um dieses Fest an sich, sondern darum, wie man dahin kommt, wenn man die Einladung angenommen hat. Dieser Weg heißt Nachfolge. Mir war es ganz, ganz wichtig, dass ich nicht einfach nur so über Nachfolge predige, über den Weg, sondern eben uns vor Augen stelle, dass es auf dem Weg zu einem Fest geht. Das ist die große Übersichtskarte. Und jetzt gehen wir mit der Lupe her und gucken so ausschnittweise, wie sieht der Weg zu diesem Fest aus. Der Weg heißt Nachfolge und diesen Weg geht man nicht allein, sondern ein wichtiges Kennzeichen dieses Weges ist, dass wir in einer Kolonne fahren und dass Jesus voranfährt. Er geht voran. Und daher kommt ja der Begriff Nachfolge. Wenn einer nachfolgt, dann ist einer voraus und die anderen kommen hinterher. Das haben damals schon viele getan. Sie haben sich Jesus angeschlossen. Kommen wir zum Predigttext, Vers 25. Hier ist mal nur so den ersten halben Vers. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Wer mit zum Fest will, der kann sich freuen. Der kann sich freuen, der kann sich vor Augen malen, was es da wohl so alles gibt, was ihn erwartet. Aber er muss sich auch über ein paar Dinge Gedanken machen. So wie sich einer, der in Urlaub fährt, auch Gedanken machen muss, wo muss ich abbiegen, welche Straße nehme ich sinnvollerweise, wo ist Staugefahr. So muss man sich Gedanken machen. Zwar ist der Weg sehr kurz, es ist ja nur der Rest unseres irdischen Lebens, das ist nicht viel, verglichen mit der ganzen Ewigkeit, es ist nur so die Dicke meines Daumennagels. Es ist ein Augenblick angesichts des Festes Gottes, aber aus unserer Optik heraus natürlich, die wir hier leben, ist ja immer noch sehr lang. Vielleicht 50 Jahre oder 70 Jahre. Und dazu kommt, dass dieser Weg auch kein Spaziergang ist, sondern es ist eine Wanderung. Eine Wanderung kann sehr schön sein über Strecken, aber dann kommen auch so ganz schmale Ecken, da muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt, da wird es eng und dann ist man nicht sicher, bin ich noch richtig, man muss sich orientieren. Es bieten sich Wege an, die abzweigen und diese Wege sind scheinbar leichter. Und man denkt sich, ach, könnte ich doch diesen Weg gehen. Da hätte ich es viel leichter. Aber es sind natürlich nicht die Wege, die zum Ziel führen. Kurzum, der Weg ist gepflastert mit Versuchungen abzubiegen. Das sieht man am Anfang noch nicht so. Da sieht alles so ganz toll aus. Man hat ja das Fest im Kopf und dann sieht alles ganz toll aus. Aber die Versuchungen kommen schon. Und deswegen redet Jesus nicht nur über das Reich Gottes, sondern er redet auch über den Weg zu diesem Fest. Und da kommt es dann ganz hart. Er sieht die Menschen, die ihm nachfolgen, und er macht sich Gedanken, werden die wohl auch ankommen? Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und hier brauche ich erstmal gar nicht weiterlesen, weil ich glaube, dass wir alle hängen geblieben sind. Oder? Ist es so? Ich bin hängen geblieben. Ich bin hängen geblieben an dem Wort Hass. Das ist krass. Da hört sowieso keiner mehr hin, weil das Wort Hassen, das hat sich in die Ohren förmlich reingebrannt. Hoffentlich jedenfalls. Nicht, dass einer denkt, na gut, Vater und Mutter hasse ich schon, da bin ich also ganz gut unterwegs. Gibt's ja. Hass ist schlimm. Wo der Hass regiert, da regiert er total. Da können wir viele Erfahrungen berichten. Und Hass ist Gift. Und Jesus widerspricht damit ja eigentlich auch allem, was so gilt in der Bibel. Die Bibelfesteren unter uns erinnern sich vielleicht, dass es da irgendwo im Alten Testament doch so eine Liste von Geboten gibt. Und das vierte davon, das besagt ja, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Das stimmt doch irgendwie alles nicht. Das kann ja irgendwie nicht sein. Jesus ruft an anderer Stelle die Eltern mit allem zu versorgen, was sie brauchen. Und die, die es nicht tun, die schimpft er aus. Und er schützt die Ehe ziemlich krass sogar in der Bergpredigt und auch die Familie. Und dann soll man noch sich selber hassen? Also Menschen, die sich selber hassen, die sind doch nicht ganz richtig. Also die sind krank, mit denen kann man nicht zusammenleben, die müssen dringend zum Arzt, die brauchen Hilfe. Die Frage ist, wie hat Jesus das hier gemeint? Denn er hat es ja mit vollem Bewusstsein gesagt. Wie soll das aussehen? Vater und Mutter hassen und dazu auch noch sich selber? Vielleicht Hilft uns da ein Blick in das Alte Testament. Ich habe da eine Stelle gefunden im 5. Mose. Da lobt Mose am Ende seines Lebens einen bestimmten Stamm in Israel, nämlich den Stamm Levi, der ja eine besondere Aufgabe hatte. Und er beschreibt diesen Stamm so. Er ist einer, der von seinem Vater und von seiner Mutter sagt, ich habe sie nicht gesehen. Und seine Brüder nicht kennt und von seinen Söhnen nichts weiß, denn sie haben dein Wort befolgt und deinen Bund bewahrt. Sie werden Jakob deine Rechtsbestimmung lehren und Israel dein Gesetz. Sie werden Räucherwerk vor dein Angesicht bringen und Ganzopfer auf deinem Altar. Das heißt, also vom Stamm Levi ist nicht bekannt, dass sie ganz besonders schlecht mit ihren Kindern umgegangen sind oder mit ihren Eltern. Aber diese Aufgabe eben, ganz Israel zu lehren, das war ihm vor Augen, das war ihm ganz wichtig, das war die Nummer eins in ihrem Leben. Und so ist es gemeint mit dem Hass. Das heißt, ihre erste Liebe gehört Gott und alles andere setzen sie an die zweite Stelle. Wir können mal die zwei Folien gucken, die danach kommen. Lieben und hassen. Lieben, mit lieben meint Jesus, etwas an die erste Stelle setzen. Er drückt sich sehr krass aus. Wir haben im letzten Gottesdienst gehört, manchmal ist es gut, so ganz unbekannte Begriffe oder seltsame Sätze zu sagen, damit die Leute aufpassen. Eine andere Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass die Leute aufpassen, ist, etwas Empörendes von sich zu geben. Und das macht Jesus hier. Das ist Liebe, etwas an die erste Stelle setzen. Und hassen bedeutet, an die zweite Stelle zu setzen oder an die dritte, die vierte, die fünfte oder an die letzte Stelle setzen. Das ist Hass. Manchmal ist es wichtig, die Dinge so krass auszudrücken. Sonst wird es glatt überhört. Wird überhört, was aber ganz, ganz wichtig ist für diesen Weg zum Fest des Lebens. Es könnte ja sein, dass wir vor lauter Freude über das Ziel den Ernst des Weges total vergessen. Das wäre sehr schade. Und dann kommt uns die Freude mal abhanden auf dem Weg, dann kommt uns der ganze Weg komisch vor. Und wir biegen bei passender Gelegenheit ab, kehren Jesus den Rücken, wie es leider oft genug passiert. Die Eltern, die Familie und so weiter hassen, heißt, sie nicht über Jesus stellen. Wenn es keine Konflikte mit anderen Menschen gibt, also wenn ich keine Konflikte habe mit meinen Eltern, mit meinem Ehepartner, mit meinen Kindern, dann ist ja sowieso alles gut und schön. Dann greift das nicht, was Jesus hier sagt. Dann ist alles wunderbar. Was Jesus hier sagt, das sagt er für den Konfliktfall. Wir kommen auf unserem Weg an Stellen, wo wir Konflikte erleben. Im Konfliktfall gehört unser Ja Jesus und unser Nein den anderen. Wenn gelästert wird über andere Menschen, dann gehört unser Ja Jesus und unser Nein den anderen Menschen. Ich könnte noch ganz viele Sachen hier aufzählen, wo es zu solchen Konfliktfällen gibt. Darüber sollte man erst einmal nachdenken. Das ist der Preis der Nachfolge. Das ist ein billiger Preis, das ist nicht viel, wenn man bedenkt, was uns erwartet. Es ist ein billiger Preis, wenn man bedenkt, welchen Preis Jesus für uns bezahlen musste, damit wir überhaupt teilnehmen können an dem Fest. Dass er für uns gestorben ist am Kreuz, für alle unsere Sünden. Aber es ist auch ein teurer Preis. Warum ein teurer Preis, den wir zahlen müssen? Erstens, weil du dein Leben riskierst. Jesus und die Menschenmenge sind auf dem Weg, hier und da schon an Kreuzen vorbeigekommen in dieser Geschichte. An diesen Kreuzen hingen Leichen. Menschen, die dort angenagelt wurden, die bestraft wurden. Jeder wusste, was ein Kreuz ist, die brutalste und schändlichste Art zu sterben. Schande, Schande über einen, der am Holz hängt. Verflucht ist der, der am Holz hängt, steht im Alten Testament. Der Gekreuzigte verlor sein Leben und er verlor sein Gesicht. Sein Angedenken wurde gelöscht. Und das ist real. Von den 12 Jüngern des engsten Kreises ist nur ein einziger eines natürlichen Todes gestorben. Das war der Johannes. Und das ist real auch im 20. Jahrhundert gewesen, dass mehr christliche Märtyrer gesehen hat als alle Jahrhunderte vorher. Noch nie wurden so viele Christen verfolgt wie heute. Uns geht's gut. Ich bin jetzt 30 Jahre gläubig und ich bin erst ein einziges Mal physisch bedroht worden. Das ist nicht viel. Wenn ich noch 30 Jahre lebe, vielleicht werde ich noch einmal bedroht. Das ist nicht schlimm. Aber kein Mensch weiß, was noch kommt. Also das ist der erste Punkt. Der betrifft uns jetzt nicht, aber wer weiß. Und der zweite Punkt ist, weil du dein Image riskierst. Und der ist vielleicht noch realer. Das ist überhaupt das Wertvollste, was viele haben. Nicht ihr Auto oder ihr Haus oder irgendetwas, sondern ihr Image. Es ist kostbar. Es sagt etwas darüber aus, wie viel wert ich bin, mein Image, das ich habe. Nimm mir mein Image und ich bin nichts. In den Augen der anderen und schließlich auch in meinen eigenen Augen. Das Image ist unglaublich zerbrechlich. Es schwankt im Wert wie die Telekom-Aktie. Das Schlimme ist, die anderen halten mein Image in der Hand und die gehen damit nicht so um, wie mir das lieb wäre. Sie haben die Macht. Sie können dieses Image in Ehren halten oder sie können es zusammenknüllen und wegschmeißen. Wie schnell kann es zusammenknüllt werden, wenn ich ein paar Kilo zu viel drauf habe? Wenn meine Aufmachung nicht auf dem letzten Stand ist? Wenn ich stottere, Pickel habe, schnell rot werde oder bekennender Christ bin? Das erzeugt Ängste. Manche stecken Tausende von Euros und viele, viele Stunden im Jahr in die Imagepflege. Wie viel Prozent der Werbung, die sich an Jugendliche richtet, aber nicht nur an Jugendliche, spricht letztlich nichts anderes an, als den Wunsch, bei den Leuten, die ihr wirklich wichtig sind, hoch angesehen zu werden. Manche reden den Leuten nach dem Mund so lang, bis sie gar nicht mehr wissen, was sie selber denken und empfinden, nur wegen ihrem blöden Image. Was sind das für Leute, für die wir wichtig sind, für die wir wichtig sein wollen, die unser Image in der Hand tragen? Damals, also zur Zeit Jesu, waren es genau die Menschen, die er in dem Abschnitt nennt. Nämlich Vater, Mutter, Frau oder Ehemann, Kinder, Brüder, Schwester. Das war in der damaligen Gesellschaft, das waren die entscheidenden Leute, die Familie. Und wir lachen ja drüber. Uns bedeutet die Familie heute nicht so viel, wenn überhaupt. Es gibt viele Menschen, für die ihre eigene Familie das Letzte ist, was für sie wichtig ist. Aber für die damals war die Familie alles. Wer bei den Eltern oder den Geschwistern unten durch war, war überhaupt ganz erledigt. Man brauchte die Familie. Ohne Familie warst du ein Nichts, eine Null. Und das war anders als heute. Heute sind es andere, die unser Image in Händen halten. Und man müsste mal vielleicht die Bibel an dieser Stelle in unsere Zeit übertragen und sich überlegen, wer ist eigentlich wichtig? Also wer ist wichtig, weil der mein Image in Händen hält? Bei wem möchte ich hoch angesehen sein? Sind es die Kumpels, mit denen ich in der Freizeit zusammen bin? Oder die Leute in der Klasse? Oder die im Verein? Also in heutiges Deutsch übersetzt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seine Kumpels, die Leute in der Klasse, auch die im Verein, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. So wäre das dann übersetzt. Das ist der Preis, den jeder zahlen muss, wenn er mit Jesus gehen will. Mit Jesus weißt du, was du glaubst und machst auch kein Geheimnis daraus. Wer Jesus sein Leben gibt, der muss ihm auch sein Image geben. Jesus, kannst mein Image haben, die anderen sollen es nicht mehr haben. Der erlebt aber auch Befreiung. Mein Wert ist ja gar nicht davon abhängig, wie die anderen mich bewerten. Das ist ja auf einmal seltsam bedeutungslos. Denn dass Jesus mir sagt, du bist schon wer, das kann mir keiner nehmen. Das ist wirklich wichtig. Und Gott lässt dir sagen, es ist alles bereit. Das Fest kann losgehen. Mein Haus soll voll werden. Sei du auch mit dabei. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Auf dem Weg in der Welt habt ihr Angst. Vielleicht vor dem Imageverlust. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und trotzdem, es muss sich ja jeder darüber im Klaren sein. Der Weg zum großen Fest, der Weg hinter Jesus, schließt alle anderen Wege aus. Alle anderen Wege. Kein anderer Weg ist mehr interessant. Nur dieser eine Weg hinter Jesus her. Und wir können immer nur einen Weg gehen in unserem Leben. Es hat noch keiner geschafft, zwei Wege gleichzeitig zu gehen. Wir müssen einen Preis zahlen, den Preis der anderen Wege. Wir müssen uns mal hinsetzen und wir müssen das mal für uns so ausrechnen, was es uns kostet. Die Predigt war der Versuch, den Preis irgendwie zu beschreiben. Das ist die Botschaft, die Jesus uns sagt. Nächste Folie. Die Botschaft nämlich, triff auf keinen Fall eine emotionale Entscheidung, sondern rechne erst mal durch. Und dann geht's weiter. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Was für eine Schande. Da ist ein Mensch, nennen wir ihn mal Paul, ich glaube, wir haben keinen Paul unter uns, oder? Haben wir einen Paul? Und der soll mal die Ohren dicht machen. Schläft er sowieso? Dann ist gut. Paul ist jetzt nicht persönlich gemeint, es ist ein anderer Paul. Paul will sich einen Turm bauen. Könnte auch sagen, vielleicht in der heutigen Zeit eine Firma gründen und er macht ein großes Fest. Firmengründung, heute Eröffnung. Und ein Vierteljahr später macht er pleite. Und immer wenn die Leute an der Stelle vorbeikommen, wo mal seine Firma war, dem Paul seine Firma, da sagen die, das ist der Pleitenturm von Paul. Und der Paul, der heißt von da an nur noch Pleitenpaul. Was für eine Schande. Oder Ruin-Rudi, aber Rudi haben wir auch hier. Können wir nicht sagen. Hätte Paul doch bloß nachgerechnet. Dann hätte er zwar auch keinen Turm, aber er hätte ja immer noch sein Ansehen. Okay, weiter im Text. Und welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. An dieser Stelle muss ich zugeben, dass ich früher immer sehr verunsichert war. Der Ausgang ist ungewiss. Ich habe mich gefragt, woher weiß ich eigentlich, ob ich derjenige bin, der genug Entschlossenheit und Glaubensstärke hat, um diesen Weg durchzuführen. Wenn der Ausgang ungewiss ist. Am Ende der Nachfolge ist Nachfolge vielleicht nicht für jeden was, sondern nur für die ganz richtig Kernigen, also nicht so wie ich, die den Preis bezahlen können. Und das hat mich verzagt gemacht. Aber dann sagt Jesus zum Schluss, nach diesem Gleichnis, wo noch alles offen war, ist genug Geld da? So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Und das hat mich getröstet. Der Preis ist alles, was ich habe. Nicht weniger. Aber auch nicht mehr. Alles, was du hast, ist genug. Der Preis, und dieser Preis, der vielleicht auf den ersten Blick viel, aber wenn man genau sich überlegt, ist es wie ein halbierter Cent gegenüber den Millionen und Abermillionen, die Gott mir bietet. Ich weiß, ich bin auf dem Weg und ich werde auf dem Weg auch Fehler machen. Aber ich bleibe auf dem Weg. Die Jünger damals haben auch gravierende Fehler gemacht. Wenn ich mir die angucke, die 12, die da gerade bei Jesus waren, so um ihn rum, da waren dabei Neidhammel. Da waren dabei Feiglinge, wie sie später zeigt. Da waren dabei Zweifler. Und da waren dabei grausame Choleriker. Und die sind alle dabei geblieben. Und das tröstet mich. Sie sind hinter Jesus geblieben und er konnte sie ans Ziel bringen. Also, setz dich mal hin und rechne mal durch. Jeder von uns muss sich fragen, ob er den Preis dafür zahlen will. Genug haben wir alle. Wollen wir ihn bezahlen? Um solch ein Leben zu bekommen, müssen wir unser Leben inklusive Image Jesus hingeben. Vor 500 Jahren lebte einmal ein Abenteurer, ein Spanier mit Namen Cortés. Und er machte sich mit einigen wenigen Schiffen und einigen wenigen Leuten auf den Weg nach Mexiko, das damals von den Indianern beherrscht wurde, von den Azteken. Und die kamen an in Mexiko, in der Stadt, die heute Veracruz heißt. Und er guckte sich seine Leute an und merkte, dem einen oder anderen ist mulmig zumute hier. Was tat er? Er ließ die Schiffe verbrennen. Und das hatte seinen Sinn. Und die Leute guckten zu und sahen, wie ihr einziges Mittel zur Rückkehr in die Heimat auf dem Meeresgrund sank. Der Weg zurück war verbrannt. Jetzt konnten sie nur noch ins Landesinnere gehen. Jeder andere Weg war verbaut. Egal, was ihnen dabei zustieß. Und wenn jemand sich bekehrt, und wenn er sich taufen lässt, dann ist das wie Schiffe verbrennen. Wenn du fertig bist mit dem Rechnen, dann ist es an der Zeit, wenn du zu einem positiven Ergebnis gekommen bist, dein Schiff zu verbrennen. Deine Entscheidung zu treffen. Gott zwingt dich nicht dazu, aber er ist einer, der dich einlädt, weil er weiß, dass es das Beste für dich ist. Amen.